Ja, schönen guten Morgen auch von mir und vielen Dank für die Anbetung, Willi, für den Psalm von David, den du zitiert hast. Ich möchte nachher auch noch kurz auf David zurückkommen. Ja, das Thema ist schon eingeblendet, der, der das Wort ist. Und auf einen Punkt will ich zurückkommen, was ich das letzte Mal schon angesprochen hatte, nämlich aus Hebräer 1, Verse 1 bis 3. Da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde, und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Ja, speziell möchte ich darauf zurückkommen, auf diesen Satz: Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Sein Wort haben wir hier gelesen. Jesus wird hier im dritten Vers als Sohn und als das Wort bezeichnet. Wir wissen aus 1. Mose 1, dass Gott der Vater sprach. Also er hat Worte gebraucht, er hat gesprochen und es wurde. So hat er alles geschaffen. Oder auch Jesus Christus, er war selber mit bei der Schöpfung mit beteiligt. Und er sagte und es geschah. Und wir lernen hier einen Gott, der sich mit Sprache identifiziert. Und die menschliche Sprache ist etwas Faszinierendes, finde ich. So wie wir auch vorhin gebetet haben oder angebetet haben. Das können wir durch Sprache ausdrücken. Und Roger Libby, ein bekannter evangelikaler Bibelübersetzer und Ausleger aus der Schweiz, hat unter anderem ein Buch geschrieben mit dem Titel Herkunft und Entwicklung der Sprachen. Und das hat er auch unter anderem aus dem Grund geschrieben, weil die Evolutionstheorie auch Aussagen zur Entwicklung der Sprachen macht. Und zwar sollen nach der Evolutionslehre sich die Sprachen von primitiven Gutturallauten allmählich zu unserer modernen Sprache entwickelt haben. Und diese Gutturallaute, ich habe mal in Wikipedia nachgelesen, das sind solche Laute, die aus der Kehle kommen, so Geräusche von Tieren. Und ich gönne mir auch einen Schluck Wasser, damit aus der Kehle mehr als nur irgendwelche Laute kommen. Hat wirklich eine Aufwärtsentwicklung der Sprachen stattgefunden? Diese Frage wird in dem Buch behandelt. Und das Gegenteil ist allerdings der Fall. Roger Libby hat untersucht, nämlich die ältesten Sprachen, die bekannt sind, und zwar von viele Sprachen von eingeborenen Menschen, die ja weitestgehend isoliert sind von normalen Ländern, sage ich mal. Und diese Sprachen von Eingeborenen sind extrem komplex und besitzen nicht den Hauch von Primitivität. Und wir wissen alle, dass jedes Kind in der entsprechenden Umgebung, die das Kind lebt, jede Sprache lernen kann. Und das bedeutet, dass Sprache etwas typisch Menschliches ist. Und dass die Fähigkeit, eine Sprache zu lernen, in jedem von uns von Geburt an angelegt ist. Gott ist Erfinder der Sprache als Kommunikationsmittel. Und er hat sie uns bei der Schöpfung geschenkt. Sprache ist also nicht nur etwas Menschliches, sondern vielmehr etwas Göttliches. Und Roger Liebis lässt dadurch nur einen einzigen Schluss zu. Die Sprachen waren von Anfang an voll entwickelt und perfekt. Und Gott und Wort werden in der Bibel synonym verwendet, also gleichbedeutend. Und das lesen wir in Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott selbst. Ja, so beginnt Johannes sein Evangelium mit dem Wort. Ein Wort ist erstmal eine Spracheinheit. Aber Johannes schreibt hier von einer Person. Und diese Person ist der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes. Gott hat sich der Menschheit in der Person des Herrn Jesus gezeigt. Indem er in unsere Welt kam, hat uns Christus seinen Vater offenbart. Und das haben wir auch in Hebräer 1, Vers 2 vorhin gelesen, worauf ich gleich auch nochmal zurückkomme. Ja, wie kann man es erklären, warum Gott und das Wort hier von Johannes als gleichbedeutend hingestellt wird? Und ich selbst jedenfalls, ich kann es weder ganz verstehen, noch kann ich es euch ausreichend erklären, das muss ich zugeben. Aber wir sind alle hergekommen, damit wir alle, auch ich, heute etwas mehr dazulernen vom Wort Gottes. Und dieses Wort, Wort, was im Griechischen mit dem Wort Logos übersetzt wird, wird benutzt, um den Schöpfer des Universums und die schöpferische Kraft zu beschreiben. Das bedeutet dieses Wort Logos. Sowohl der griechische und auch der jüdische Gebrauch verbinden damit die Bedeutung von Anfang und Ursprung. So wie auch im 1. Mose 1, dass Gott sprach und es wurde. Im Alten Testament finden wir diesen Ausdruck Logos auch in Verbindung mit Weisheit und als Eigenschaft Gottes und Weisheit als eine Person. Und das wird uns in Sprüche 8 beschrieben. Und wusstet ihr übrigens, dass Sprüche 8 als das interessanteste Kapitel im Buch der Sprüche bezeichnet wird? Gerade deswegen, weil dort die Weisheit als Person beschrieben wird und die Weisheit zu uns spricht. Und Johannes benutzt dieses Wort hier, um die Gottheit des Herrn Jesus hervorzuheben. Was bereits Paulus uns im Brief an die Kolosser erklärt hat. Kolosser 1, Vers 15. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Ja, Jesus Christus ist ganz und gar das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und auch das haben wir ja vorhin gelesen in Hebräer 1, Vers 3. Der Jesus hat die Aufgabe, Gott zu offenbaren, seinen Vater zu offenbaren. Und gleichzeitig ist er auch selbst wahrer Gott. In den Versen 1 bis 2 haben wir vorhin gelesen, in der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten und Vorfahren zu uns gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Woher wissen wir, dass diese beiden Verse in der Bibel der Wahrheit entsprechen? Woher wissen wir, dass es stimmt, was diese Verse behaupten? Und Gott sprach nicht nur während der Schöpfung, sondern Gott sprach immer wieder zu uns Menschen oder zu diesen Vorfahren und Propheten. Und das können wir heute wissen, weil wir ja das Wort Gottes haben, weil wir die Bibel haben. Das geschriebene Wort Gottes. Kann man eigentlich so einem alten Buch überhaupt vertrauen? Schließlich ist die Bibel ja das am häufigsten gedruckte und vervielfältigte Buch und das Buch, was in die meisten Sprachen übersetzt wurde. Es gibt kein anderes Buch, was so häufig gedruckt wurde und übersetzt wurde wie die Bibel. Was spricht die Bibel über sich selbst? Das schreibt Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Ja, wir lesen hier, dass die Bibel sich selbst als das von Gott eingegebene und unfehlbare Wort Gottes bezeichnet. Im ersten Teil des Verses erfahren wir, dass Gott selbst die Schriften in den Menschen durch seinen Geist eingegeben hat. Und im zweiten Teil des Verses erfahren wir, warum oder wozu. Ja, damit wir unsere Schuld einsehen können, damit wir umkehren können und das tun, was Gott von uns erwartet, das tun, wozu wir geschaffen wurden. Und das haben Menschen vor uns tatsächlich gemacht. König David zum Beispiel, den Willi auch vorhin sehr ausführlich erwähnt hat. Er beschreibt die Vollkommenheit der Bibel als Gottes Wort mit folgenden Versen aus Psalm 19. Verse 8 bis 9. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es belebt und schenkt neue Kraft. Auf seine Gebote kann man sich verlassen. Sie machen auch den klug, der bisher gedankenlos in den Tag hineinlebte. Die Weisungen des Herrn sind zuverlässig und erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn sind klar. Einsicht gewinnt, wer auf sie achtet. Was ist eigentlich wichtiger? Das Alte Testament oder das Neue Testament? Was schätzt ihr? Vielleicht so die jüngeren Teens oder die Jungschaler? Ist eine Fangfrage, ne? Gehört das Neue Testament überhaupt zum Wort Gottes dazu? Oder als David diese Verse schrieb, die wir gerade gelesen haben, bezog er sich vielleicht nur auf die Gesetze? Denn selbst das Alte Testament war damals, als David diesen Psalm schrieb, ja noch lange nicht vollständig. Und als Paulus den 2. Timotheusbrief schrieb, aus dem wir vorhin zitiert haben, vielleicht bezieht er sich nur auf das Alte Testament, denn das Neue Testament gab es damals noch nicht. Und Tatsache ist, dass viele Christen ja das Alte Testament ja so ein bisschen meiden, weil es so ja weit weg scheint von der Lebensrealität. Und schließlich sind wir ja auch nicht das Volk Israel, sondern wir sind ja die Heiden. Und das ist auch meistens nicht so einfach zu verstehen, was diese ganzen Geschichten und Kriege, was das alles überhaupt soll. Welches Testament ist euch lieber, das Neue oder das Alte? Und daran kann man das auch erkennen, ob man dazu neigt, das Alte Testament vielleicht etwas abzuwerten. Ja, und das kann sich auch zeigen, indem unter anderem, dass man viel mehr Predigten aus dem Neuen Testament findet als aus dem Alten Testament. Hat jemand zum Beispiel von euch schon mal eine Predigt über 3. Buch Mose gehört? Oder über das Hohelied? Ich glaube, ich habe es noch nicht gehört. Oder die kleinen Propheten, das ist auch eher selten. Wobei Jona, der sticht heraus. Sogar die kleinen Kinder haben Bücher über Jona. Über die Offenbarung. Na gut, das ist ja dann das Neue Testament. Welche Relevanz und Bedeutung hat also das Alte Testament für uns Christen? Brauchen wir uns überhaupt? Reicht es nicht, das Neue Testament zu lesen? Sind nicht die Briefe des Paulus viel wichtiger als diese alttestamentlichen Gesetze? Aber dieses Alte Testament ist allein deswegen unerlässlich, weil es das bis in jedes einzelne Wort interpretierte Wort Gottes ist. Jedes einzelne Wort, was im Alten Testament geschrieben steht, wurde von Gott hinein inspiriert. Gott selbst spricht zu uns auch und besonders durch das Alte Testament. Immer wieder lesen wir Formulierungen wie "So spricht der Herr" oder "Worte des Herrn" oder "Das Wort geschah an den und den". Und häufig berichten die Schreiber des Alten Testamentes sogar selber vom Auftrag, dass sie es aufschreiben sollen. Aber auch das Neue Testament sagt ausdrücklich, dass das ganze Alte Testament Wort Gottes ist. Das ist die Tatsache. Wenn darin von der Schrift oder den Schriften die Rede ist, bezieht sich das immer direkt auf das Alte Testament. Und bemerkenswerterweise macht gerade der Kontext von 2. Timotheus 3 deutlich, dass das Alte Testament nicht nur eine bleibende Autorität für uns hat, sondern auch für das Leben als Christ absolut notwendig und nützlich ist. Paulus schreibt in den Versen 14 bis 15: "Darum bitte ich dich, halte am Glauben fest, so wie du ihn kennengelernt hast. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, wer deine Lehrer waren. Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus." Ja, Paulus sagt hier an Timotheus, dass das Alte Testament Kraft besitzt, Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu führen. Und nicht nur das, es hilft auch denen, die schon gläubig geworden sind, so zu leben, wie Gott es möchte. Das lesen wir in den Versen 16 bis 17. "Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun." Wenn wir Jesus im Neuen Testament anschauen, dann erkennen wir, was ihn befähigt hat, hier auf der Erde so zu leben, wie Gott es gefällt. Es ist schon klar, dass Jesus selbst, als er hier auf der Erde war, nie das Neue Testament gelesen hat, denn es gab es damals noch nicht, sondern immer und ausschließlich biblische Texte aus dem Alten Testament gelesen hat. Und deshalb erklärte er alles mit diesen Schriften. Und ein besonders gutes Beispiel, das ist meiner Meinung nach das beste Beispiel, das finden wir in Matthäus Kapitel 4. Und darauf möchte ich auch etwas länger jetzt stehen bleiben. Als Jesus von Johannes getauft wurde, und dann begab er sich in die Wüste. Matthäus Kapitel 4, Verse 1 bis 11. "Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab: Es steht in der Heiligen Schrift, Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Also das ist die erste Stelle, wo Jesus das Alte Testament zitiert. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn deinen Gott an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Ja, zu wie viel Prozent war Jesus eigentlich Mensch, als er hier auf der Erde lebte, und zu wie viel Prozent war er eigentlich Gott? Auch vielleicht dann eine Frage an die Jüngeren vielleicht, oder? 100%. Ja, genau, Morten weiß es. Ja, man könnte auch so einer, der das jetzt noch nicht so weit erforscht hat in der Schrift, könnte vielleicht denken, ja, 50-50, ne? 50% Gott, 50% Mensch. Denn 100% ist ja ein Ganzes. Oder vielleicht war Jesus 60-40, 60% Gott und 40% Mensch, weil um Menschen lebendig zu machen, die Wunder, die Jesus getan hat, muss man schon ein bisschen mehr Gott sein als Mensch, oder? Aber nein, es ist nicht so. Es ist so, wie Morten es gesagt hat, 100% Mensch und 100% Gott war der Herr Jesus. Er war vollkommener Schöpfer und gleichzeitig ein Mensch mit Schwächen wie du und ich. Mit nur einem einzigen Unterschied, er war ohne Sünde. Und wie wir auch hier gelesen haben, er war sehr hungrig. Denn wenn man 40 Tage lang sich nur vom Wasser ernährt hat, am Leben gehalten hat, ist man sehr geschwächt. Und diese Zahl 40 wird in der Bibel oft in Verbindung gebracht mit Erprobungen oder Prüfungen. Und in diesem Zustand begegnet Jesus der Teufel. Und er versucht ihn dreimal. Und die erste Versuchung Satans besteht darin, dass der Teufel zu Jesus sagt mit eigenen Worten, hör mal, du bist doch der Schöpfer des Universums. Warum erschaffst du dir hier in der Wüste nicht ein paar Brote? Schau mal, wie hungrig du bist, wie abgenommen du hast. Du bist ja runtergehungert. Und was antwortet Jesus auf diese Versuchung? Antwortet er, du hast recht, ich habe schon Hunger, ich habe lange nichts mehr gegessen. Nein, Jesus antwortet mit dem Wort aus dem Alten Testament, aus 5. Mose 8, Vers 3. Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern vor allem von den Worten des Herrn. Ja, durch diese Bibelstelle aus dem Alten Testament hat Jesus diese Versuchung bestanden. Bei der zweiten Versuchung hat Satan dazugelernt und zitiert ebenfalls aus dem Alten Testament. Aus Psalm 91, Verse 11 bis 12. Denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein stoßen. Und Jesus antwortet ihm darauf, und das hat Satan nicht erwartet, dass es wichtiger ist, den Herrn nicht herauszufordern. Übrigens hat Satan ja den Herrn nicht nur herausgefordert, sondern er wollte sich über Gott stellen. Und das war sein Ende. Und dann zitiert Jesus die Stelle aus 5. Mose 6, Vers 16. Fordert den Herrn, euren Gott, nicht heraus, wie ihr es in Massa getan habt. Damals in Massa, in der Wüste, als das Volk Israel umherzog, übrigens auch 40 Jahre lang, was auch eine Prüfung war. Und dort in Massa hat das Volk Israel den Herrn herausgefordert. Und dieses Wort Massa bedeutet gerade Herausforderung, weil sie Durst hatten und zweifelten, ob der Herr wirklich in der Lage gewesen ist, sein würde, die vielen Menschen, das ganze Volk in der Wüste mit Wasser zu versorgen. Und davon lesen wir in 2. Mose 17, 1 bis 9, aber das zitiere ich jetzt nicht. Und als Satan Jesus das dritte Mal versuchte, benutzte er eine weitere, noch ausgeklügeltere Taktik und er bot dem Schöpfer der Welt sein Reich an. Satan wusste, wozu Jesus auf die Erde gekommen war, nämlich um das Reich Gottes aufzubauen. Und Satan ist auch in gewisser Weise, auch heute noch, immer noch Fürst dieser Welt. Aber Jesus ist nicht gekommen, um Quadratkilometer zu erobern, sondern um Herzen zu erobern oder Menschenleben oder Seelen zu retten. Und so antwortet Jesus zum dritten Mal mit der Schrift aus dem Alten Testament, nachdem er den Satan aufgefordert hat zu verschwinden, mit der Stelle aus 5. Mose 6, 13. Nur vor ihm sollt ihr Ehrfurcht haben, nur ihm dienen und nur bei seinem Namen schwören. Ja, Satan verlor diesen Kampf gegen Jesus, weil Jesus mit der Schrift, mit dem Wort Gottes gekämpft hatte. Und dann verschwand Satan, und weil Jesus es ihm befohlen hat. Ja, Jesus gebrauchte dieses Wort hier mit Vollmacht und Kraft. Und das Gleiche kann heute auf die ganze Bibel bezogen werden. Diese Vollmacht kann auch heute erfahren werden, wenn wir uns der ganzen Bibel anvertrauen. Weder das Alte Testament und noch das Neue Testament ist wichtiger, sondern es ist ein untrennbar verwobenes, ineinander verwobenes Gesamtwerk. Und so besteht die Heilige Schrift, die Bibel, aus 7 Teilen. Das habe ich auch von Roger Libby. Und die Zahl 7 symbolisiert in der Bibel Vollkommenheit und Abgeschlossenheit. Und das sind diese 7 Teile, aus denen das Wort Gottes besteht. Das Gesetz, die Propheten, die Psalmen, das ist das Alte Testament, und das Neue Testament, die Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe und die Offenbarung. Ja, unser Glaube basiert auf einer geschichtlichen Tatsache, die uns durch Zeugen von damals und einen, nenne ich uns gleich, überliefert wurde. Und diese Überlieferung wurde schriftlich festgehalten und liegt uns in der Bibel vor, in Form der Bibel vor. Und jeder Mensch kann die Bibel lesen und daran glauben, wenn er möchte, wenn er sich entscheidet, daran zu glauben. Millionen von Menschen sind durch das Lesen der Bibel gesegnet worden. Und wisst ihr, was für mich die beste Definition ist von gesegnet sein? Segen bedeutet, an Jesus Christus glauben zu können, als Retter glauben zu können. Das ist für mich die beste Definition von gesegnet sein. Millionen von Menschen erfahren durch das Wort Gottes eine vollkommene Umkehr, eine Veränderung, eine Neuausrichtung in ihrem Leben. Wer die Bibel mit Ehrfurcht, Sorgfalt und Scharfsinn studiert, hört die Stimme des Schöpfers, hört die Stimme des lebendigen Gottes. Trotzdem lässt die Bibel auch viele Menschen unverändert. Viele Menschen sind dem Wort Gottes gleichgültig. So wie zum Beispiel der französische Literaturwissenschaftler Roland Barthes. Er veröffentlichte 1968 den Aufsatz »Der Tod des Autors«. Und darin forderte er auf, sich bei der Interpretation von Texten, die geschrieben sind, von der Autorität der Verfasser dieser Texte sich zu emanzipieren, was bedeutet so wie sich zu lösen vom Autor. Und er schreibt dazu, der Autor ist tot und wir sind den Motiven und Zielen, die ihn bei der Arbeit geleitet haben, nicht mehr verpflichtet. Die Bedeutung eines Textes und der Sinn desselben werden nicht vom Autor gestiftet, sondern vom Leser erzeugt. Ja, und leider wurde dieser falsche Denkansatz in der heutigen Zeit bestimmend in der Literaturwissenschaft und in der Theologie. Und Andreas Klotz, der Generalsekretär des Bibellesebundes hier aus Marienheide, er schreibt dazu Folgendes. Die Trennung des Textes vom Autor ist eine Ursache für die Gleichgültigkeit des Menschen gegenüber der Bibel. Uns ist das Bewusstsein verloren gegangen, dass der eigentliche Autor der biblischen Bücher lebt. Die Bibel ist wertvoll und wirksam, weil hinter ihr der lebendige Gott steht, der sich durch dieses Wort persönlich bezeugt. Beim Lesen der Bibel geht es nicht um die Anleitung zu einer meditativen Selbsterfahrung, sondern um die Mitteilung einer von mir unabhängigen Persönlichkeit. Es geht um Offenbarung. Gott selbst teilt sich mir mit. Ja, der das Wort ist, ist lebendig. Sein Name ist Jesus Christus. Ja, der das Wort ist, er war tot, er war tatsächlich tot, aber nur 3 Tage lang. Und dann ist er wieder lebendig geworden. Und einer dieser Zeitzeugen Jesu ist der Apostel Johannes zum Beispiel. Und er schreibt in seinem ersten Johannesbrief an die Gläubigen von damals und auch an uns heute, in 1. Johannes, Verse 1 bis 3, das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört und mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Dieses Leben ist offenbar geworden. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb verkünden wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es war bei Gott, dem Vater, und hat sich uns gezeigt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid. So haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus. Amen.